Ja, die Beate hat es ja schon ganz spannend anmoderiert. Ich muss mich mal kurz hier ausrichten. Okay. Ganz spannend anmoderiert, was ich euch jetzt bringe. Ich spreche heute nämlich über ein Thema, worüber wir Deutschen, auch wir Christen, eher ungern reden. Nein, es geht nicht um Sexualität. Es geht ums Geld, um unseren Umgang mit Besitz. Es geht um das Geben. Dabei geht es Gott eigentlich um unsere innere Einstellung zu materiellen Werten. Denn beim Geld scheiden sich oft die Geister. Beim Geld zerbrechen Freundschaften. Und wisst ihr, was in Umfrageergebnissen, wenn man sich einfach mal so umschaut, in Zeitschriften oder googelt, als einer der häufigsten Gründe genannt wird, warum Ehen geschieden werden? Da wird genannt Kommunikationsprobleme über Finanzen. Was fällt uns daran so schwer? Die Bibel scheut sich jedenfalls nicht, häufig, eigentlich ganz unbefangen, über den angemessenen Umgang mit Geld zu sprechen. Das Neue Testament kennt Spannungen, in die das Thema Geld und Besitz uns Menschen stellt. Einerseits sind es Warnungen, wenn Menschen versuchen, die Welt und ihren Lebenssinn mit Reichtum zu gewinnen und dabei an ihrer Seele Schaden nehmen. In Hebräer 13 steht: Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Auch in der Predigt gibt es zahlreiche Hinweise, zum Beispiel Matthäus 6, Vers 24, dass wir nicht zwei Herren gleichzeitig dienen können, Gott und dem Mammon, dem Geldgötzen. Andererseits nennt die Bibel aber auch ganz viele positive Möglichkeiten, segnend und wirtschaftlich gut mit Geld umzugehen, die Sache Jesu zu fördern, großzügig mit anderen zu teilen und dabei die eigene Verantwortung auch nicht zu vernachlässigen. Wenn Gott in Glaubensthemen aufs Geld so intensiv zu sprechen kommt, dann geht es nicht um kirchliche Zwangsabgaben oder um Gesetzlichkeit, sondern um göttliche Prinzipien von Saat und Ernte, die wir eigentlich auf alle Lebensbereiche übertragen können. Es wird morgen schon angeklungen, über das Dienen, über das Geben von Zeit, über die Liebe, die Kraft, die wir investieren, aber genauso eben auch zum Thema Finanzen. Gott fordert uns in Lukas 6 auf zu geben, dann wird uns gegeben werden. Über 2000 Bibelstellen im Alten und Neuen Testament sprechen das Geben an. Dabei soll das nicht aus Berechnung geschehen, es nur zu tun, um nachher ein Vielfaches zurückzubekommen, als Taktik, sondern weil Gott großzügig ist. Geld ist so etwas wie ein Lautsprecher unserer Herzen, weil es unsere Einstellung offenbart, was uns wichtig ist und was uns eben nicht wichtig ist. Ich möchte euch also vorwarnen, diese Predigt heute kann für uns alle, für den einen oder anderen, auch ein bisschen unangenehm werden. Aber ihr dürft mich nachher gerne ansprechen. Sie soll aber jeden Einzelnen uns miteinander weiterbringen und motivieren und auch ganz stark ermutigen, mit Gott Dinge auszuprobieren. Denn dazu fordert uns das Wort Gottes auch auf. So, nach diesen allgemeinen biblischen Aussagen zum Thema Umgang mit Geld möchte ich jetzt in Richtung Predigttext einleiten und ganz kurz zu Maleachi noch ein paar Worte zum Kontext sagen. Unser Predigttext wird Maleachi 3 sein. Maleachi ist der letzte Prophet im Alten Testament. Er wirkte 480 bis 450 vor Christus ungefähr in einem kleinen Gebiet der aus dem Exil zurückgekehrten Judäa in der Nähe von Jerusalem. Die hatten bis 515 dann den Tempel wieder aufgebaut. Ihr Kult lief eigentlich auf eingefahrenen Gleisen ganz normal weiter. Es gab jedoch vielfach Missernten, eine ganze Menge Frust und wirtschaftliche Not. Die Abgaben an den Tempel ließen zu wünschen übrig. Auch die Freude und die Aufbruchsstimmung über den neu aufgebauten Tempel war längst vergessen. Das Volk fragte sich, ob es überhaupt noch irgendeinen Wert hat, Jahwe zu dienen, ihm zu folgen Frust und Resignation erfüllte weite Volksschichten. Die einen weinten und klagten und die anderen flüchteten sich in Skepsis. Es wuchs aber auf der anderen Seite auch die prophetische Erkenntnis, dass irgendetwas Neues her muss. So könnte es nicht weitergehen. Eine innere Umkehr. Und in diese Situation wirkt Maleachi als Prophet. Ihr habt den Hauptpredigttext in Maleachi 3, die Verse 10 bis 12, hier vorne eingeblendet. Danke, Lukas. Ich hoffe, ihr könnt es lesen vom Licht her. Und kommt noch, genau. Und ihr werdet dann auch noch ein, zwei zusätzliche flankierende Bibelstellen aus dem Neuen Testament von mir bekommen, die hier nicht angeschrieben sind. Aber ihr könnt während der Predigt immer wieder hier draufschauen und Bezug nehmen. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung Maleachi 3, 10 bis 12. Ich lese es einfach schon mal und es wird in den nächsten Minuten dann kommen. Heute Morgen war es jedenfalls schon mal dran. Wir haben es schon ausprobiert. Dort steht im Predigttext: Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen werde und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt. So spricht der Herr der Heerscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Heerscharen. Ja, das allererste Wort, bringen. Hier steht nicht holen oder dazu aufrufen, einsammeln, darum bitten. Gläubige werden von Maleachi zum aktiven Geben aufgerufen, ihre finanzielle Verantwortung wahrzunehmen für den Tempel, an dessen Leib sie verbindliche Glieder sind. Für uns ist das heute dort, wo wir unser geistliches Zuhause haben, wo wir unsere Nahrung herbekommen. In der Regel ist das die Ortsgemeinde Christi, in der wir aktiv mitleben und von der wir auch partizipieren. Ich verstehe dieses Bringen so, wie ein Mieter seine Miete dem Vermieter auch nicht schuldig bleibt oder nicht wartet, bis der Vermieter Mitte des Monats mal anmahnt oder bettelt oder den Bedarf darlegt, dass er doch dringend die Miete braucht, um selber nicht in die Miesen zu kommen. Sondern normalerweise zahlt man seine Miete im Voraus und überlegt es nicht jeden Monat wieder neu. Und genauso auch hier, dass es nicht die Regel sein sollte, dass Gemeindeleiter oder Kassenrechner monatelang kämpfen, mühevolles Fundraising betreiben, um finanzielle Notsituationen in den Griff zu bekommen. Wir dürfen bringen, wir dürfen geben und wir dürfen loslassen. Also dieses erste Verb, dieses erste Wort im Predigttext hat es in sich. Ja, hier ist vom ganzen Zehnten die Rede. Mit dem Geben von 10% der regelmäßigen Einkünfte drückt der Geber aus, dass alles, was er oder sie ernten darf, inklusive den Fähigkeiten, der Zeit, der Gesundheit und dem Vorrecht, überhaupt einen Arbeitsplatz zu haben, von Gott kommt. Das ist ein Bekenntnis, wenn wir reden, wir bekennen Jesus in Wort und Tat. Dann ist es ein Bekenntnis, in der Tat Dankbarkeit auszudrücken. Gott gegenüber, der uns ja noch 90% lässt. Hier steht, dass die Judäer ihre Gaben in das Vorratshaus bringen sollen. Und mit Haus ist nicht das Gebäude gemeint in erster Linie, sondern der Tempel, die Hausgemeinschaft. Hier steht in der Einzahl das Haus und nicht die Häuser. Und ich verstehe das Prinzip des Gebens so, dass wir unseren regelmäßigen Beitrag, unseren ersten Zehnten, nicht nach dem Gießkannenprinzip in verschiedene Orte aufteilen sollen, sondern zunächst den ganzen ungeteilten Zehnten der Gemeinde anvertrauen, ohne Bedingungen zu setzen und ohne taktisch zu kontrollieren. Die Gemeinde soll dann verantwortlich wirtschaften können und in großzügigem Maße auch nach außen geben, in die Mission, in die Diakonie, in die Ausbildung, an Bibelschulen und an Werke unterstützen. Und über den Zehnten hinaus kann jeder weitere Gaben geben, sei es Sonntagsopfer in den Klingelbeutel, wobei ich überlegt habe, wieso heißt es eigentlich Klingelbeutel und nicht Rascheltüte oder so. Ja? Oder natürlich auch über den Zehnten hinaus in Sondersammlungen, Zweckspenden, Katastrophenhilfe oder Patenkinder und so weiter. Es kann sein, dass manche von euch das anders sehen. Aber ich kann einfach auch nur meine persönliche Überzeugung und dieses Verständnis von diesen biblischen Prinzipien so weitergeben und werde auch im Laufe der Predigt noch ein paar persönliche Sachen erzählen, wie ich das erlebt habe. Und so empfehlen wir es auch in unseren Leitlinien der Gemeinde. Ja, und noch fällt ein Wort auf, prüfen. Wir sollen Gott prüfen. Das dürfte uns Deutschen und uns doch gar nicht so schwer fallen. Auch wirklich kritisch zu sein, zu sagen, Herr, stimmt das wirklich, dein Wort? Ich will das erleben. Und Gott ruft uns wirklich auf, ihn zu prüfen. Aktiv einen Versuch zu machen, wenn wir diese Erfahrung vielleicht noch nicht gemacht haben oder uns bisher das Vertrauen gefehlt hat, dass wir am Ende noch genug haben würden. Im wahrsten Sinne dürfen wir Gott beim Wort nehmen. Auf die Probe stellen, steht sogar übersetzt im Text. Und dieses Prüfen meint, Gottes Wesen besser kennenlernen, seine Liebe, seine Großzügigkeit, also die Grundeigenschaften des Geprüften entdecken. Jeder, der in der Zertifizierung von Bildungssystemen, von Qualitätsmanagement tätig ist oder sowas schon erlebt hat, der weiß, was es heißt, wenn geprüft wird. Und so dürfen wir auch ganz unbefangen und praktisch und erwartungsvoll mit diesem Wort umgehen. Ja, Gott verheißt uns, dass er die Fenster des Himmels öffnen wird. Ja, was sind nun die Fenster des Himmels? Das klingt ja erstmal vielleicht ungewohnt. Dieser Ausdruck steht für die Gegenwart Gottes, für Beständigkeit, dauerhaft, für Gnade. Ja, seine Liebe. Und dann werde ich vielleicht sogar von Sorge oder Gier, dem mich drehen, um das Geld frei und geheilt werden. Krampfe ich mich dagegen aus eigener Kraft ab und richte mich nicht nach solchen biblischen Prinzipien, kann es sein, dass ich aus diesen inneren Gefangenschaften meiner Gedanken, vielleicht auch Geiz oder auf der anderen Seite Verschwendungssucht, nicht herauskomme. Gott sagt, er wird seinen Segen ausgießen. Und Segen heißt für mich in diesem Zusammenhang auch seinen Shalom, seinen Frieden. Dass es gut ist, dass es genügt. Genügsamkeit. Allein über dieses Wort könnte man ganze Predigt halten. Das steht ganz oft in der Bibel. Genügsamkeit. Dass es einfach okay ist. Weil die innere Haltung die ist, dass alles, was ich empfangen habe, nicht in erster Linie aus eigener Kraft zusammengerafft wurde, sondern im Sinne von 1. Korinther 4, Vers 7, alles, was wir haben, das haben wir von Gott. Sogar bis zum Übermaß wird uns Segen verheißen. Das heißt, mehr als eigentlich genug wäre, über unseren existenziellen Bedarf hinaus, dass wir keinen Mangel haben, miteinander teilen können nach diesem Wachstumsprinzip. Ist mein Herz bereit, frage ich mich und frage ich dich, dass Gott mir mehr anvertraut, als ich brauche? Oder geht er dabei Gefahr ein, enttäuscht zu werden, dass ich alles für mich einraffe und nichts abgebe und immer noch das Gefühl habe, ich habe zu wenig? Ich finde, das ist ein richtiger Echtheitstest für meinen Glauben. Ja, welchen Zehnten soll ich denn geben? Und hier hilft uns Sprüche 3, Vers 9 weiter. Da ist vom Besten die Rede, von unserer Erstlingsfrucht. Jetzt sind ja auch viele Menschen unter uns aus der Landwirtschaft und wenn ich das richtig sehe, dann nimmt der Bauer sein Saatgut nicht unbedingt am Schluss her, indem er mit der Kehrschaufel in der Scheune die Reste zusammenkehrt, sondern er nimmt vom Besten, von der ersten Wahl, sei es von seiner eigenen Saat oder oft wird die ja auch hinzugekauft dann. Und so soll es auch bei uns sein, denn wie das Sprichwort sagt, am Ende des Geldes ist oft ja noch so viel Monat übrig und die Erfahrung zeigt, dass wenn man sich das vornimmt, vielleicht am Ende was zu geben, dass dann in der Regel das Geld irgendwie weg ist. Ganz wichtig ist, dass unser Geben in Freiheit und mit Freude geschieht und dass wir mit Gott besprechen, was für uns persönlich das angemessene Maß ist. Es geht nicht um Gesetz. Die Verantwortung liegt bei uns. Und dazu lese ich ergänzend noch eine Bibelstelle im Neuen Testament aus 2. Korinther 9, Vers 7. Dort steht nämlich vom Segen des freudigen Gebens. Dies aber sage ich euch, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Jeder gebe darum, wie er oder wie sie sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht im Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Ja, sich vornehmen heißt ja eine Entscheidung treffen. Eine bewusste Investition von Werten auch, wie Zeit, Mitarbeit, Gaben, wo man sein Herzblut hineinsteckt und genauso eben, wie man mit Geld und Besitz umgeht für das Reich Gottes. Das ist eine große Herausforderung, wie ich empfinde, an unseren Glauben und Gehorsam. Die Praxis des Zehnten, also keine fromme Leistung, keine gesetzliche Forderung, sondern ein geistliches Wachstumsprinzip. Wie der Anteil Gottes bemessen wird, hat der Einzelne vor Gott zu entscheiden. Und dabei behält die Verheißung Gottes in Malachi ihre Gültigkeit. Prüft mich darin, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Ich darf mal drei Menschen vorbitten, die ich darum gebeten habe, die drei M's von Menodram, Margit, Marlene und Moritz. Bei meiner Vorbereitung zur Predigt kam mir so eine Szene und die möchte ich ganz kurz euch mal visuell hier andeuten. Ich denke, dass es mit dem Zehnten ist, so wie ein Mann, der 6 Wochen verreist. Der Mann hat eine Familie, die er hinterlässt und er hat viel Geld. Aber mit Geld allein kann er seine Familie nicht versorgen, sondern er muss auch sicherstellen, dass einfach Menschen dieses Geld auch weitergeben. 6 Wochen wird er weg sein. Und so ruft er 3 Freunde und gibt jedem einen Umschlag. Er sagt zum einen, hier sind 10.000 Euro, ich werde 6 Wochen weg sein. Bitte gib 1.000 Euro an meine Familie. Ich möchte wissen, dass sie gut versorgt ist, bis ich in 6 Wochen wiederkomme. Auch dem zweiten gibt er 10.000 Euro. Und auch dem dritten Freund. Das ist richtig viel Geld. Vor allem, wenn man sie unverhofft geschenkt bekommt. Nun, der Mann fährt weg, er hat geschäftlich zu tun in Übersee, es wird 6 Wochen dauern und die Dinge nehmen ihren Lauf. Und er vertraut, dass jeder in seiner Verantwortung diese Familie sieht und sie unterstützt. Und dann kommt er wieder zurück und schaut, hey, wie ging's euch? Wie ist das gelaufen mit dieser Gabe? Und als er dann bei der ersten Person anklopft, erfährt er, dass diese Person 1.000 Euro an die Familie abgegeben hat. Und er freut sich, denn das war genau so, wie es besprochen war. Die Familie war versorgt, es hat geklappt. Dann geht er zur zweiten Person und sagt, vielen Dank, dass du das verwaltet hast und ich hoffe, du hattest eine gute Zeit und bist gesegnet worden. Und er sieht, diese Person hat 2.000 Euro an die Familie gegeben. Und er fragt, du, 2.000 Euro? Und die Person sagt, ja, ich habe gedacht, 8.000 Euro, das ist wirklich viel Geld und die Familie kann es doch gut brauchen. und habe entschlossen, wirklich 2000 Euro weiterzugeben. Das ist in guten Händen. Und ich habe mich so gefreut über 8000 Euro. Das bin ich super damit klargekommen. Und der Mann geht zur dritten Person und denkt sich, wow, das hat wirklich super geklappt und schön, wie sie damit umgehen, und fragt auch die dritte Person dann, Mensch, wie war das? Hast du dich gefreut? Und die Person sagt, ja, das Geld ist irgendwie alles weg und nö. Also ich habe 0 Euro weitergegeben. Ich habe gesehen, dass die anderen 3000 Euro abgedrückt haben und dachte mir, die Familie ist ja super versorgt und da brauchst du es nicht unbedingt. Und ich werde es ja mitkriegen, wenn es denen vielleicht irgendwie schlecht geht. Soweit dazu. Vielen Dank euch dreien. Pro wieder ab hier an die Gottesdienstleitung. Ich habe in meinem Leben erlebt, dass ich nicht immer bereit war, den Zehnten zu geben und dass ich manchmal getrickst habe und gedacht habe, nee, ja. In unserem Bibeltext ist die Rede davon im Vers 11, dass Gott um unsretwillen den Fresser bedrohen wird und abhalten wird. Und ich habe gemerkt, da wo wir früher, das ist einige Jahre her, einfach mal nichts gegeben haben, wenig gegeben haben, gelegentlich was gegeben haben, auf Anforderungen was gegeben haben, dass wir sehr viele Autoreparaturen hatten, dass viele Sachen kaputt gingen und dass irgendwie unerklärlicherweise wir irgendwie nicht wirklich so gut mit dem Geld klarkamen. Und immer dann, wenn ich das in Zusammenhang gebracht habe damit, dass meine innere Haltung habgierig ist oder dass ich erst für mich sorgen will und vielleicht irgendwann dann noch was gebe, hat Gott zu mir gesprochen oder ich wurde auch mit diesem Wort oder überhaupt mit dem Wort Gottes konfrontiert. Und wir hatten das wirklich eigentlich immer ausnahmsweise so erlebt, dass es schlagartig besser wurde, wenn wir uns einfach nach diesem Wort gerichtet haben. Und ich möchte euch ein Prinzip weitergeben, was ich versuche anzuwenden. Mein Ideal ist die 10-80-10 Regel. 10% vom Einkommen versuche ich zu geben, mit 80% versuche ich zu wirtschaften und wenn es geht, 10% zu sparen. In 20 Jahren Hauskreisarbeit haben wir viele Zeugnisse gehört und gute Erfahrungen gemacht. Ich möchte euch kurz erzählen von einer Frau, die sehr große seelische Nöte hatte. Sie war jahrelang bei uns im Hauskreis und stellte sich gerne in den Mittelpunkt der Fürbitten, der Thematik und jammerte recht viel. Keiner mochte sie so recht gerne, aber irgendwie haben wir sie immer aufgepäppelt und mitgezogen. Sie hatte eine Begegnung mit Gott, eine geistliche Erneuerung, obwohl sie immer noch viele Probleme hatte, und hat dann Gott versprochen, sie würde am Ende des Monats ein wenig Geld in die Gemeinde geben, weil sie doch so dankbar ist für unseren Dienst. Sie hat es jahrelang nicht geschafft und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, hatten wir sie auch irgendwie aufgegeben an dem Punkt, die Dinge waren eben, wie sie waren. Nach einer Predigt, der auch über den Malachi-Text hier ging, hat der Heilige Geist zu ihr gesprochen und sie hat sich entschlossen, am Anfang des Monats den Zehnten zu zahlen. Und es geschah wirklich Erstaunliches. Sie konnte seither mit ihrem Geld besser zurechtkommen. Sie hat sogar einen christlichen Mann gefunden, geheiratet. Und das war für uns alle unerklärlich. Aber die Jahre, die wir sie noch begleitet haben, das waren einige Jahre, es gibt die Frau auch heute noch, die haben uns einfach ermutigt, dass diese Frau an dem Punkt Gott vertraut hat. Sie hat Gott geprüft und ich möchte es einfach zeugnishaft so sagen. Und auch ich finde es für mich selber befreiend, wenn ich am Monatsanfang etwa ein Zehntel von meinem Nettobetrag, den die Gemeinde mir als Pastor zahlt, einfach wieder per Banküberweisung zurücküberweise. dann muss ich nicht am Anfang des Monats herumrechnen oder irgendwie überlegen, ob ich es am 5. überweise oder am 10. Ich möchte euch also ermutigen, auch mit ein paar persönlichen Zeugnissen, Gott ja über eure Versorgung zu befragen, mit ihm zu reden, darüber zu beten, ja, wie er seinen fürsorgenden Charakter als Vater im Himmel, seine Treue, ja, euch neu erleben lassen kann. Ich möchte euch noch abschließend eine Sache erzählen. Vor etwa 4 Jahren hatte ich eine Not mit Gott, weil ich merkte, ich kann ihm zu wenig vertrauen, dass er uns als Familie segnen würde, wenn wir den Weg einschlagen werden, den wir jetzt 3,5 Jahre schon gegangen sind. Auszusteigen aus unserem alten Leben und schrittweise in eine neue Dimension hineinzuwachsen, noch einmal ein drittes Studium zu machen und irgendwann ganz Pastor zu werden, 100%. Und es schlichen sich immer wieder so kleine Phasen ein, des Zweifels, des Vergleichens mit anderen, des Selbstbedauerns und leichte Angstgefühle, ob Gott uns denn versorgen wird. Und ich betete eines Morgens beim Joggen: Herr, gib mir ein Zeichen, ich will mir sicher sein, sprich zu mir irgendwie, so wie ich es verstehen kann, dass du für uns sorgen wirst. Das ist ja jetzt schon 4 Jahre her. Und innerhalb eines Tages geschah Folgendes. Morgens rief Judith an aus der Stadt und sagte: Ich muss heute Morgen irgendwie meine Radeltasche verloren haben vom Gepäckträger. Keine Ahnung wie, die ist ganz festgemacht, die kann eigentlich nicht abfallen. Die ist auch vorher nie abgefallen, die ist auch nachher nie wieder abgefallen. Aber diese Tasche ist weg und ich muss jetzt eine Gymnastikgruppe anleiten. Ich kann mich nicht drum kümmern, vielleicht kannst du den Weg abfahren, wo die Tasche liegt. Ich habe das getan und die Tasche war nirgends aufzufinden. In dieser Tasche waren zahlreiche Schlüssel von Schließanlagen, von Turnhallen, von einer Firma, von Krankenkassen, überall da, wo Judith eben ihre Gymnastikkurse gab die Woche über. Geldkarten, Portemonnaie, Handy. Da war ganz viel drin und wir hätten wirklich viele Probleme bekommen, wenn die weg gewesen wäre. Bin nach Hause gefahren und es kam ein Anruf von einem Geschäft, wo Judith einen Gegenstand zur Reparatur abgab. Auf dem Reparaturschein war die Nummer und die riefen an, dass eine Frau diese Tasche gefunden hat. Und ich holte sie ab und wir freuten uns zunächst und damit war die Sache gegessen. Ich habe am Abend erst verstanden, dass das ein Zeichen Gottes ist. Dass er mir persönlich begegnet ist mit dieser Situation. Jemand anders könnte sagen, weil Zufall, jemand hat die Tasche gefunden, das fällt immer mal irgendeine Tasche vom Radl runter. Diese Tasche ist, wie gesagt, noch nie vorher da rausgegangen und die ist auch nie später wieder rausgegangen. Das konnte eigentlich gar nicht sein. Ja, und ich möchte euch das so sagen, weil ich denke, dass das Bibelwort von uns nicht verlangt, dass wir aus Gesetz irgendwas machen, was wir nicht empfinden, sondern es ist schon ein Gehorsamsschritt, aber wir dürfen mit Gott einfach auch uns entwickeln, dürfen ihm unser Vertrauen geben und ja, dürfen dieses Wort einfach dann in die Tat umsetzen, so wie es jeder für sich kann. Ich möchte euch einladen, das Wort von heute nach Malachi 3, Vers 10 und auch nach 2. Korinther 9, Vers 7 für euch persönlich zu prüfen. Vielleicht tut ihr das schon jahrelang und ganz bestimmt handhaben das viele so, sonst wären wir mit unserer selbstfinanzierten Gemeinde auch nie so weit gekommen, in großer Dankbarkeit sein zu dürfen, ja, wie unser Gemeindeleben schon viele Jahrzehnte möglich ist, worüber wir heute begeistert sind und wovon wir alle profitieren. Wenn du das bisher vielleicht noch nicht so erfahren hast, dann mache ich dir einen Vorschlag. Morgen ist der 1. Juli. Versuche es doch einmal 3 Monate lang, dass du es finanziell trotzdem schaffen könntest, wenn du im Vertrauen auf Gottes Fürsorge 10% von dem, ja, was du jeden Monat hast, am Monatsanfang an Gott abgibst. Es geht Gott dabei nicht um irgendeinen Betrag. Das können 50 Cent sein von 5 Euro Taschengeld im Monat. Das können 40 Euro sein von einem 400-Euro-Job. Vielleicht 150 Euro von 1.500 Euro Rente oder auch 400 Euro von 4.000 Euro Gehalt, wer in der freien Wirtschaft arbeitet. Für Gott geht es um unsere Herzen. Es geht um ein Prinzip. Er will sich von uns prüfen lassen. Ich würde es sehr spannend finden, wenn wir in den nächsten Monaten viele Zeugnisse zu erzählen haben, was Einzelne erleben. Ich traue mich, das hier heute Morgen zu sagen, weil ich das von Gott so auf dem Herzen habe. In Vers 12 heißt es, dass Wohlgefallen in unserer Stadt und Nachbarschaft und Region Ingolstadt uns verheißen wird. Dann können wir wirtschaften, dann können wir wirken und dienen für die Menschen in unserer Umgebung. Nehmt Gott doch beim Wort und probiert es aus. Gott führe und leite uns dabei, in seiner Liebe und Gnade und Großzügigkeit diese Prinzipien zu erproben, damit sein Segen fließen und uns wieder um ein Vielfaches zurücksegnen kann und wir Gottes Versorgung erleben. Lad uns ein, das in dem nächsten Lied auszudrücken. Vater, wir danken dir.